At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Moin Moin und herzlich willkommen hier zur Folge 173 von Kamehameha, dem deutschen Drag Buff, oder um anders zu sagen, von, hat er einen Ausruf gehabt? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Nenn mir eine Attacke vom Beelzebub.
Der hat seine Attackennamen nicht genannt, André. Das war mal ein untypischer Shonen-Manga-Anime-Videogame.
Dann herzlich willkommen hier bei, ich sag meine Attacke nicht, der deutsche Sadland-Podcast. Oder ich hätte auch mit einem anderen Zitat beginnen können, nämlich, ich mag Sand nicht, er ist kratzig und rau und unangenehm und er ist einfach überall. Ja, aber ich bin ja nicht der Auserwählte, denn der Auserwählte ist bei mir, denn ich habe mir heute, um mit Sandland das Spiel zu besprechen, den Max auserwählt. Hallo Max.
Hallo André.
So,
Also wir sprechen über Sandland und es ist genauso heiß wie in Sandland, also ich fühle mich direkt in der Stimmung.
Sandland im Hochsommer, das ist, wir haben es genau getroffen, ja. Ja, wir wollen, ich hatte ja schon mit Jessica mal über den Manga gesprochen, wir haben den ja komplett besprochen hier, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge hier, vor 10 Folgen oder so. Und das haben wir vorein gemacht, weil ja dieses Jahr einige Sandland-Sachen rausgekommen sind. Unter anderem Sandland, das Videospiel, welches uns freundlicherweise von Bandai Namco zur Verfügung gestellt wurde, dass wir das spielen und besprechen können. Deswegen vielen lieben Dank an Bandai Namco für diese Möglichkeit, dieses Spiel zu reviewen, was wir jetzt hier vorhaben, denn wir wollen jetzt über Sandland, das Videospiel, reden. Deswegen frage ich dich jetzt erstmal, Max, wiefern war dir, bevor du das Spiel gespielt hast, Sandland gewahr? Hast du den Manga gelesen? Hast du vielleicht die Disney Plus Serie vorher schon geguckt gehabt oder so? Oder bist du völlig frei reingegangen?
den Sandland-Manga habe ich bereits vor, ich glaube, es müssen 20 Jahre mittlerweile sein. Damals ist er ja im Banzai-Magazin erschienen. Mhm. Da habe ich ihn das erste Mal gelesen. Und dann später auch diesen ersten Sammelband von Banzai, wo alle Kapitel drin gesammelt waren. Dann vor, ich glaube, letztes Jahr hat das angefangen, wo eben zuerst die Ankündigung war, dass es eben diesen Kinofilm geben wird. Kurz darauf ist dann angekündigt worden, na, es wird nicht nur einen Kinofilm geben, es wird dann eine Disney-Plus-Serie geben und es wird ein Videospiel auch geben. Und beides, die Disney-Plus-Serie und das Videospiel, werden die Handlung ein bisschen weiter stricken und dementsprechend war ich sehr gespannt. Und ich habe dann tatsächlich noch die komplette Disney-Plus-Serie angeschaut, bevor ich das Videospiel dann schlussendlich gezockt habe. Und die beiden komplementieren sich sehr gut, wie ich das sagen möchte. Aber darüber reden wir sicher noch. Aber Sandland war mir gewahr auf alle Fälle.
Okay. Ich bin sehr gespannt drüber, weil die Disney-Serie habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, außer die ersten beiden Folgen. Das wollte ich mir aufsparen, wenn ich das hier im Podcast reviewen werde, was wir halt noch vorhaben. Ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr noch machen, aber wir werden es auf jeden Fall noch tun. Deswegen habe ich da noch gar nicht weiter geguckt. Dementsprechend kenne ich auch den zweiten Teil der Serie noch nicht, der ja auch hier im Spiel vorkommt. Den Manga habe ich mit Jessica besprochen und ja, das ist so quasi mein Standpunkt gewesen vor dem Videospiel. Ich muss auch dazu sagen, ich habe das Videospiel noch nicht ganz durch, deswegen bin ich froh, dass Herr Max da ist, weil der Max hat es tatsächlich komplett durchgespielt. Und du bist quasi der Experte diesmal. Ich stehe im Hintergrund und wenn du erzählst, mache ich einfach
Ich muss sagen, ich war eigentlich sehr über die Länge des Videospiels verwundert, weil ich habe jetzt dann heute extra noch mal reingeschaut, wie viele Spielstunden ich tatsächlich in das Spiel reingesetzt habe und das waren tatsächlich 30 Stunden.
Oh, ja, es war, Hauptstory ist tatsächlich angesetzt offiziell mit um bei 25 Stunden. Okay. Man kann natürlich noch viele, viele Nebenquests und so weiter machen und was, keine Ahnung, bis zu 50 Stunden hoch oder sowas. Aber die Hauptstory ist mit 25 Stunden angesetzt, was für so ein, ja, es ist ja ein Action-RPG-Spiel, mit einer quasi Open World. Von daher, ich glaube, das ist so Durchschnitt, normaler Durchschnitt so von der Spielzeit, so 20 bis 25 Stunden für so ein Spiel, Hauptstory. Ist in Ordnung. Möchtest du, bevor wir auf das Spiel selber eingehen, einmal die Story so grob zusammenfassen?
Okay. Nach einem großen Krieg herrscht eine Dürre im Sandland oder im Sandland. Die Dämonen und Menschen suchen noch jeden Tröpfchen Wasser, aber natürlich gibt es keinen. Der Sheriff Rao macht sich daraufhin zum Dorf der Dämonen, um mit Hilfe von zwei Dämonen sich auf die Suche nach einer mysteriösen Wasserquelle zu machen, weil er hat so einen Wasservogel gesehen, der eben nur im Wassernähe lebt. Und deswegen muss es in Sandland irgendwo Wasser gehen. Ihm schließen sich dann eben Beelzebub, der eigentliche Hauptcharakter des Mangas, an und dessen rechte Hand Schief, ein Diebesdämon, der sich gerne als Weihnachtsmann verkleidet. erleben zusammen großartige Abenteuer in Sandland auf der Suche nach dieser mysteriösen Quelle. Das ist so ziemlich die erste Hälfte des Videospiels unter der Disney Plus Serie, unter die Handlung des Mangas im Prinzip. Mhm. Sie treffen dabei auf Militär, auf Generäle, auf fiese Könige, auf Insektenmänner und vieles mehr. Das Ganze natürlich mit der wunderbaren Optik von Akira Toriyamas Zeichenstil. Und es macht Spaß. Und die zweite Hälfte des Videospiels ist dann eben eine völlig neue Story, die noch vom Akira Toriyama konzipiert wurde für die Anime-Serie und scheinbar auch fürs Videospiel. Aber da habe ich meine eigene Theorie, wo ich gerne später drauf ankomme. Und zwar, nachdem es Frieden in Sandland gibt, machen sich unsere Helden auf den Weg nach Waldland, um dort ein Komplott aufzudecken, was es mit der Königsfamilie dort auf sich hat. Mehr möchte ich da nicht spoilern für den armen André, der das ja noch nicht so weit gespielt hat oder gesehen hat.
Ich bin mir durchaus gewahr, was grob so noch passiert, auch wenn ich es noch nicht gesehen oder durchgespielt habe. Aber ich habe mir auch dazu ein paar Infos geholt und so weiter. Ich will ja hier auch informieren können. So ist das ja nicht. Das Spiel sowie auch der Film und die Serie, es ist ja letztes Jahr ein Film erschienen. Und dann die Serie, die dann weltweit erschienen ist bei Disney Plus, ist ja quasi der Film in Episodenform nur ein bisschen länger und dann noch mit einer zweiten Zusatzgeschichte dazu. Ist ja tatsächlich auch von Bandai Namco produziert worden. Die haben ja dieses Sandland Project in Leben gerufen. Also es sollte ja so ein multimediales Ding sein. Also es ist alles irgendwie von Bandai Namco geleitet. Film, Serie und Spiel. Deswegen wundert es mich auch gar nicht, dass es denselben Inhalt hat, also auch über den Manga hinaus, der, wie du schon sagtest, von Toriyama noch konzipiert wurde vor seinem Tod, worauf er auch wohl sehr stolz war. Also das hat er auch mehrfach von sich gegeben, letztes Jahr noch und so weiter, dass er sich freut über das Sandland so eine Aufmerksamkeit bekommt und was da alles umgesetzt wird und so weiter. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, war das ein Jubiläum von Sandland? Nee, ne? Sandland kam, glaube ich, 2001 oder so raus.
Ich glaube, dieses Jahr, kann es sein, dass Sandland 2003 erschienen ist und dann letztes Jahr das Jubiläum war? Warte mal, das schauen wir gleich mal nach.
Das schauen wir gleich mal nach, denn ja, das Spiel ist erschienen am 26. April 2024 diesen Jahres auf.
Okay, der Manga ist von Mai 2000 bis August 2000 erschienen.
Ja, meine ich doch 2000. Jahr. Also es ist kein rundes oder sonst was Jubiläum gewesen. Es ist einfach, naja. Es wurde einfach Zeit für Sandland, so. es ist erschienen für die PS5, für die Xbox, für den PC auf Steam. Und für die Switch? Ist auch für die Switch erschienen? Ich weiß gerade gar nicht.
Ich denke zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Aber das Spiel hat so Vibes, dass es noch für die Switch erscheinen könnte.
So wie Kakarot.
Es schaut ja ungefähr so wie Kakarot, weil es schaut schon grafiktechnisch sehr auf PlayStation 4 Niveau aus. Also ich habe es auf der PlayStation 5 gespielt, so wahrscheinlich du auch. Es schaut halt sehr noch, es schaut nicht aktuelle Generation aus, sondern noch letzte Generation, aber dadurch, dass es so ein riesen Sandbox-Spiel ist, ist es meiner Meinung nach nicht so schlimm. Grafik schaut trotzdem wirklich gut aus, aber ich denke, dass sich das auch anbieten würde für einen Switch-Port, so wie du sagst, Kakarot es schon war. Und wenn man bedenkt, dass sogar mittlerweile Batman Arkham Knight auf die Switch geportet wird, warum Sandland nicht auch?
Weiß ich nicht, vielleicht kommt es ja noch, aber wenn du auf die Optik eingehst, da möchte ich direkt drauf einsteigen, weil für mich ist die Optik in diesem Spiel das absolute Kaufsargument, weil ich finde, dieses Spiel ist bildschön. Ich glaube, der Eindruck, dass das jetzt kein State-of-the-Art PS5 aktuell Grafik ist, ich glaube, der Eindruck täuscht einfach aufgrund der Texturen und so weiter, was halt, man hat halt versucht, diese digital gezeichneten Toriyama-Texturen ab den 2000ern zu übernehmen und in 3D-Grafik umzusetzen. Also, dass es wirklich aussieht wie von Toriyama im Manga koloriert, seitdem er digital koloriert hat, was er so ab 2000 gemacht hat. Und das halt als Videospiel. Und ich finde dieses Spiel unglaublich hübsch. Ich finde es sogar hübscher als die Serie. Muss ich zugeben, weil die Serie, die ist da noch ein bisschen computeranimierter.
Es fehlt der Serie ein bisschen der Feinschliff bei den CGI-Charaktere.
Ja, da hast du recht, ganz ja. Genau. Das ist so ein bisschen, es wirkt computergenerierter und von der Oberfläche her nicht so malerisch wie dieses Spiel. Ich finde dieses Spiel wirklich bildschön, wie die das geschafft haben, diese Manga-Optik in 3D als Spiel umzusetzen, wirklich fantastisch. Also die Figuren, das sieht so toll aus. Das hat nicht mal Kakarot oder Fighters oder so umsetzen können. Die haben ja ganz andere Ansätze gehabt. Kakarot war ja realistischer 3D-Ansatz und Fighters war ja dieser Zeichentrick-Ansatz, dass es halt eher wie der Anime aussieht. Aber diese Manga-Optik, die war mir gewahr zuletzt bei dem One Piece Odyssey-Spiel, wo sie das auch so ungefähr versucht haben, da aber doch mehr in 3D-Modulation gegangen sind und nicht ganz so diese Manga-Texturen. Und ich finde das hier so, man könnte es vielleicht sogar noch mit den Superhero-Filmen vergleichen, wo man ja auch sehr auf Manga-Texturen und so weiter gesetzt hat und sogar mit diesem Bam und Puff und so weiter malerischen Effekten und so gearbeitet hat. aber das hier ist halt wirklich ein Manga zum Leben erweckt und nicht primär geguckt, dass man irgendwelche Anime-Ästhetik beibehält oder so, sondern das ist wirklich, als würde man den Manga spielen. Ich finde die Optik dieses Spiels einfach atemberaubend schön und toll und würde mir tatsächlich auch also wenn wir mal irgendwas in Richtung Kakarot mit Dragon Ball Classic bekommen, also so ein Dragon Ball RPG, würde ich mir das tatsächlich in dieser Optik wünschen, so dass man diesen Manga-Texturen-Flair einfängt. Das finde ich wirklich, wirklich toll.
Okay. Na, es sollte ja es sollte nicht negativ klingen, dass ich gesagt habe, es schaut noch Last Generation aus, also PS4 und so weiter. Es schaut schon gut aus, so wie du sagst. Ich finde da, dass die Character Designs und so weiter im Videospiel teilweise besser ausschauen als zu Beginn der Disney Plus Serie zum Beispiel, weil mit fortlaufender Serie werden da die CGI-Charaktere da deutlich besser, aber das wirst du dann sehen, wenn du die Serie wirklich am Stück schaust, André. Aber da im Videospiel, etwas, was mich halt ein bisschen immer rausnimmt, und das ist dasselbe Problem auch wie bei Kakarot zum Beispiel. Die Figuren, die Fahrzeuge und die Monster, die schauen alle wirklich großartig aus. Das ganze Cell-Shading mit dieser Linien drüber, das schaut wirklich klasse aus. Das ist tipptopp. Die Umgebung, mit der habe ich immer ein Problem, weil das ist dann nicht Cell-Shading, das ist dann immer normale 3D-Hintergründe, normal gerendert. Da fallen mir dann zum Beispiel die schwarzen Outlines, dadurch ist es noch ein bisschen besser ausschaut. Mein Paradebeispiel für sowas ist immer zum Beispiel Legend of Zelda Wind Waker. Das ist für mich das bestaussehendste Zelda-Spiel, einfach weil diese Cell-Shading-Optik bei dem so großartig ausschaut. Und das ist ein Spiel, das schaut heute, 20 Jahre später, noch immer großartig aus, eben weil alles die Cell-Shading-Grafik hat. Und bei Sandland, Kakarot und so weiter ist halt immer das Problem, die Figuren schauen großartig aus mit diesem Cell-Shading-Look und den Outlines und so weiter. Aber die Umgebung, das schaut einfach aus wie jedes andere 0815-Videospiel. Soll jetzt nicht negativ sein, ist wahrscheinlich nur so ein Pet-Peeve von mir, aber das nimmt mir halt immer ein bisschen raus. Aber wie gesagt, das ist ein kleiner Kritikpunkt. Ich finde sonst, so wie du sagst, das Spiel schaut großartig aus, vor allem wenn man bedenkt, dass da wirklich eine riesengroße oder beziehungsweise zwei riesengroße Sandbox-Maps generiert wurden, die man wirklich völlig frei erkunden kann. Und das ist großartig.
Ja, das Spiel ist ja auf der Unreal Engine 5 gemacht worden.
Okay.
Und die Umgebung, ja, ich verstehe, was du meinst. Man hat natürlich auch so ein, ich sag mal, Zeichentrickfilter drüber gelegt, dass es nicht realistisch aussieht. Aber ich sehe, was du meinst. Du siehst den Kontrast zwischen Figuren, Fahrzeugen und so weiter und der Umgebung. Aber das ist mir auch nicht negativ aufgefallen, weil ich finde, obwohl das so eine größtenteils zu einem im Sandland, nicht in Forestland da, im Waldland, obwohl das so eine komplett karge Landschaft ist, natürlich ganz bewusst, haben die optisch wirklich viel aus den Maps herausgeholt. Also was Abwechslung und so weiter. Also ich finde nicht, dass, obwohl du dich da im Sandland in so einer Wüste fortbewegst, dass jeder Abschnitt absolut gleich aussieht. Also die haben da schon ordentlich variiert und es gibt halt auch so Aussichtspunkte und so weiter, wo du denkst, oh, das sieht wirklich, wirklich schön aus hier. Also mir ist das tatsächlich nicht negativ aufgefallen, dass das so stilistisch ein bisschen zu den Charakteren bricht.
Es ist wahrscheinlich, also du hast ja auch recht, es ist wahrscheinlich wirklich nur mein Pet-Peeve, der eben so von der großen Sandbox-Spüle zuckt. Und du hast halt da wirklich diesen Bruch, also der für mich halt wirklich ins Auge fällt. Aber es ist auch so, wie du sagst, auch wenn du zum Beispiel, du verbringst 70% vom Spiel in dieser Wüstenlandschaft von Sandland, Waldland wird erst bedeutend später freigeschalten, aber du weißt zu jeder Zeit, in welchem Bereich von Sandland du tatsächlich bist, weil es eine wirklich abwechslungsreiche Wüste ist. So wie du schon sagst, es gibt einen Bereich, da ist, wie heißt das, Quicksand auf Deutsch?
Treibsand.
Dann hast du hügelige Landschaft, dann hast du die Landschaft, wo der geheime See ist und so weiter, dann hast du das geheime Dorf und so weiter. Also du weißt wirklich zu jeder Zeit,
wo
du bist.
Das Dorf, was verborgen hinter den Blättern liegt.
Ja, das Dorf der Peachy-Leute.
Die Peachys.
Du weißt wirklich zu jeder Zeit, wo du bist, und da das Sounddesign, das muss man auch ganz groß aufzeigen. Wenn man zum Beispiel ein Pokémon spielt, da nach einiger Zeit geht einem einfach immer diese Kampfmusik auf den Geist, weil Random Encounters und so weiter. Das hast du in dem Spiel auch, aber diese Musik ist so wunderbar in diese Atmosphäre eingewebt, dass sie nie störend erscheint. Also ich war von der Musik generell vom ganzen Spiel sehr begeistert, von Anfang bis Ende. Sei es dieses Mystische, was immer, wenn gerade Wasser im Bild ist und so weiter, oder wirklich dieses karge, das Buh, wenn man durch die Wüste fährt, oder diese Action-Szene, wo zum Beispiel dieser riesengroße Sandwurm an nachjagt. Es war einfach, für mich, der wirklich Soundtracks liebt, das ist ein Soundtrack, den würde ich mal sofort holen von dem Videospiel.
Okay.
Der ist großartig.
Kommen vom Videospielen Soundtracks raus, so auf CD heutzutage noch?
Ja, gibt's von gewissen Videospielen. Also in Japan auf alle Fälle, wenn es ein japanisches Spiel ist, von Amerika, also von Spielen aus anderen Ländern eher selten. Aber ich werde die Augen offen halten, ob der Sandland-Soundtrack zum Videospiel irgendwo mal auftaucht.
Okay. Was ich total interessant finde in dem Spiel, ist, dass du verschiedene Kampfsysteme und verschiedene Fortbewegungssysteme hast. Einmal kannst du natürlich, du spielst ja Beelzebub, die Hauptfigur, den Sohn des sprichwörtlichen Teufels, nicht zu sagen Dabra. Und
ja, Papa Lucifer.
Papa Lucifer. Aber du spielst nicht nur Beelzebub, sondern du hast auch die Möglichkeit, und du musst diese Möglichkeit auch nutzen, verschiedene Fahrzeuge im Spiel zu benutzen. Also das kann von Panzer zu Zweirad zu Mecha-Anzug zu so einem Jumpsuit und so weiter. Das variiert und du musst auch variieren und durch verschiedene Level und im Gegner zu kommen. Es gibt zum Beispiel ein Level, wo du gegen so eine Krake kämpfst, wo du erstmal mit so einem Überwasserfahrzeug hin und her fahren musst und dann in verschiedenen Stationen schnell wechseln zum Panzer, ihn abschießen und dann weiter mit dem Fahrzeug und mit dem Wasserfahrzeug und so. Das ist sehr, sehr abwechslungsreich, gerade was die Fahrzeuge angeht, was glaube ich auch ein großer Punkt von Toriyama war, weil dessen Outline für Sandland war ja tatsächlich, ein Sheriff fährt mit einem Panzer durch die Wüste. So hat er das ja damals gepitcht und so. Also es ging ihm vor allem um den Panzer und so. Und der steht ja auf Fahrzeuge. Und gerade diesen Aspekt mit den Fahrzeugen als Fortbewegungsmittel, als Kampfmittel auch, das ist für mich einer der größten Pluspunkte in dem Spiel. Auch wenn es sich zum Ende hin, weil ja jetzt auch nicht so viel Variation drin ist, aber ist halt typisches RPG-Ding, ne? Ein bisschen abnutzt tatsächlich, aber das macht tatsächlich Spaß, viel mehr Spaß als der, ich sag mal, Hand-zu-Hand-Combat, weil das ist einfach nur ein Knopf für einen starken Angriff, ein Knopf für einen leichten Angriff und einmal ausweichen und das halt immer und immer wieder, dann macht das mit den Fahrzeugen zu kämpfen und zu fahren tatsächlich mehr Spaß.
Ja, aber du merkst ja im Spiel relativ zügig, also am Anfang hast du noch mehr Kämpfe mit dem Beelzebub, aber relativ schnell merkst du, dass der Beelzebub eigentlich nicht das Hauptfokus von dem Videospiel ist, sondern tatsächlich die Fahrzeuge, die du konsequent upgraden musst. Also ja, egal, ja. ob du mit demselben Panzer von Anfang an bis zum Ende durchhaltest oder du zwischenzeitlich einen neuen Panzer baust, der noch bessere Attribute hat und so weiter, also schneller fährt, bessere Feuerkraft, besser gepanzert und so weiter. Du musst dich halt wirklich auf diese Maschinen verlassen können und das macht das Videospiel eigentlich auch richtig cool. Deswegen, ich war dann teilweise genervt. Also im Spiel gibt's auch Abschnitte, da musst du Tempel erforschen und auch solche abgestürzten Raumschiffe. Und mir hat's dann tatsächlich angekotzt, wenn ich mein Fahrzeug verlassen muss, weil die Gänge zu eng sind und ich mit dem Beelzebub rumlaufen muss.
Ja, das ist halt, du musst das machen, wenn du halt Teile einsammeln willst. Also in dem Spiel geht's halt vor allem drum, um Ersatzteile und sonst was zu bekommen, damit du deine Maschinen aufrüsten kannst, weil du halt sonst irgendwann nicht mehr weiterkommst. Und das ist so, wenn du so eine Höhle erkundigst und so weiter, wenn du dann mal nicht den Jumpsuit oder so brauchst oder ähnliches, dann ist das wirklich, dann läufst du da mit Beelzebub rum. Wenn du vorher aber durch die Wüste mit Panzer und so weiter bist, dann ist das halt so, ah, ja gut, muss ich jetzt mal aussteigen, muss ich mich jetzt darum kümmern. Naja, kann's weitergehen mit der Fahrzeug-Action sozusagen. aber ja, es ist trotzdem Abwechslung da, weil du hast halt auch so teilweise so richtig Jump-and-Run-Nebenquests, wo du so eine Seitenansicht hast, ja, wie du mit Beelzebub über irgendwelche Abgründe rüberspringst, über welche Ebenen und so weiter. Du musst erkunden, es gibt Stealth-Modus, was ich ja hasse. Ich hasse ja Stealth-Modus-Missions, ne? Wie die Pest. Ich bin ja auch der Beispiel Spider-Man, wenn da irgendwie ist, ja, schalte 15 Gegner leiser aus, dann denke ich ja, scheiß drauf. Ich springe in die Mitte und sag, hier bin ich, kommt alle her. Ich hasse Stealth-Modi. Und wenn man das machen muss, ne, dann ist das ein Spiel, wo ich so, na, ich hab keinen Bock. Mary Jane-Mission, scheiße. So. Und sowas gibt's auch. Es ist so ein typisches RPG, wo du halt viele verschiedene Sachen und auch hier so kleine Rätsel lösen musst und so weiter. Das ist halt, von der Variation her ist alles drin. Aber es macht nicht alles gleich viel Spaß. Ich glaube, darauf wollte ich hinaus.
Ich stimme dir zu mit den Schleichbereichen mit dem Beelzebub, weil die haben mich gerade gegen Ende hin auch ziemlich angekotzt, weil dann Tatsächlich, also zu Beginn ist es nicht gerade fordernd, weil du kannst da regelmäßig Fehler erlauben und es passiert nichts Schlimmes. Aber dann im Finale vom Videospiel musst du noch einmal so durch ein großes Camp schleichen und da hat es mir dann richtig angekotzt, weil gefühlt um jede Ecke ist irgendwie ein Soldat gestanden und der hat dich sofort gesehen. Also du hast nicht so, du hast ja über den Köpfen von den Soldaten dann immer entweder ein weißes Dreieck, wenn sie die überhaupt nicht sehen, ein oranges Dreieck, wenn es heißt, okay, Achtung, er könnte die sehen und dann das rote, er hat die entdeckt. Und da ist gefühlt jedes Mal, sobald du um eine Ecke gehst, sofort das rote Dreieck und du bist schon gefasst und kannst das Level noch einmal von vorne starten. Das kotzt mich, hat mich so angekotzt zum Schluss. Da fand ich es direkt short, dass du die coolen Schleichlevels mit dem Schief, wo du als Weihnachtsmann verkleidet durch die Dörfer schleichen musst, dass das vielleicht nur zweimal im ganzen Spiel vorkommt. Das war so short, das fand ich so großartig, weil der Schief auch immer irgendwelche dummen Kommentare schiebt, was er nicht alles für einen Beelzebub und für einen Rau machen muss. Es hat mir einfach gefallen und ach, herrlich, ja, aber wenn es ein Sandland 2 gibt, bitte ohne Beelzebub-Schleichszenen, nur Schiefschleichszenen, bitte.
Ja, wenn es ein Sandland 2 geben sollte, ich weiß es nicht, aber ich finde interessant, wie sie auch bei der Story hier sehr variiert haben, weil Jessica hatte bei der Besprechung vom Manga sehr prominent hingedeutet, dass in dem Buch kein einziges weibliches Wesen vorkommt. Also, im Manga gibt es keine Frauen. Das war halt die apokalyptische Welt von Toriyama, da gibt es keine Frauen. und das Spiel unterscheidet sich da sehr stark dann direkt auch am Anfang. Wenn du noch in der Manga-Hauptstory bist, gibt es auch direkt neue Figuren, unter anderem halt eine weibliche Hauptfigur, die eingeführt wird. Also da hat sich das Spiel ein bisschen mehr Freiheit genommen, da ein bisschen mehr moderne Charakterisierung zu zeigen. Ich glaube, wenn die so ein Spiel komplett ohne Frauen rausgebracht hätten, wäre das heutzutage schwierig geworden.
Ich denke, das hat eher, es ist jetzt blöd gesagt, André, aber das hat eher mit der zweiten Hälfte von der Handlung zu tun, eben die der Toriyama erst letztes Jahr erfunden hat. Eben weil Anya so eine zentrale Rolle in dem zweiten Handlungsabschnitt spielt. Ich weiß nicht, du kennst den, ich möchte jetzt wirklich nicht spoilern, weil ich will wissen, wie du dieser großen Handlungswende dann entgegengefiebert hast. Auf alle Fälle wird sie ja in der Disney Plus Serie, kommt sie dann in der zweiten Hälfte vor, also wo sie in Waldland dann sind. Da wird sie tatsächlich erst gezeigt, wenn die Sandland-Story aus dem Manga abgeschlossen ist.
Ja, das weiß ich.
Und da fand ich dann...
Das Spiel fühlt sie halt für früher schon ein, das meinte ich, ne?
Genau, und ich fand es halt wesentlich angenehmer, dass sie direkt zu Beginn irgendwie im Hintergrund immer gezeigt wird und dann spätestens ab dem Zeitpunkt, wo du in deiner Basis Spino im Prinzip bist, dass sie dann tatsächlich ein Teil von der Party wird. Und das fand ich irgendwie angenehmer, als dass sie dann irgendwie ab der zweiten Hälfte des Videospiels in den Plot reingedrückt wird, weil sie muss jetzt dabei sein, weil sie ist später wichtig für die Handlung.
Ja, deswegen meine ich ja, es ist interessant, wie das Spiel das tatsächlich schon variiert hat und da auch die Story ein bisschen angepasst hat. Ich war da tatsächlich ein bisschen überrascht, als ich das Spiel gespielt habe und direkt so nach einer halben Stunde oder so schon die neue Figur eingeführt wurde, die im Manga halt, den ich 2 Wochen vorher gelesen habe, überhaupt nicht existent war. Da habe ich gedacht, okay, ja gut. Interessant. Würdest du das Spiel jemanden empfehlen, der kein Toriyama-Fan ist?
Ja, also ich würde sagen, auf alle Fälle, weil ich finde, dass Sandland, ich möchte jetzt nicht mein Fazit vorgreifen, aber ich finde, dass Sandland auch ohne die Optik vom Toriyama, also angenommen, es gibt kein Manga, es gibt nichts und das sind natürlich irgendeine generischen japanischen Anime-Figuren, die da auftauchen, ich würde es trotzdem empfehlen, weil es ist eine wirklich angenehme Abwechslung zum typischen JRPG-Einheitsbrei. Du musst tatsächlich nicht die Figur selbst hochleveln, sondern eben die Waffen, also Fahrzeuge und so weiter. Es ist eine angenehme
Wobei es durchaus für die Figuren, für die Attacken auch so Skill-Trees gibt.
Natürlich. Genau, natürlich. Du tust natürlich den Beelzebub hochleveln, dass du neue Fähigkeiten freischaltest und dasselbe für den Rao, für den Schief und für die anderen später im Spiel dann eben auch. Aber Hauptfokus ist halt tatsächlich die Fahrzeuge und die fand es tatsächlich cool. Also das hat mich bei den Trailer damals schon immer so interessiert, wie das Spiel eben präsentiert worden ist. Da habe ich gedacht, boah, cool. Das ist dann wahrscheinlich so wie Advance Wars für ein Game Boy Advance und so weiter. Aber es ist dann tatsächlich anders, weil du bist in dieser Sandbox frei unterwegs und der Scharmützel kannst du jederzeit durch einen Random Encounter beginnen. Du siehst natürlich auf der Map die Monster, die anderen Panzer, die Soldaten und so weiter. Und du kannst schon vorher planen, okay, wie mache ich das, wie gewinne das Scharmützel am besten, und du musst im Prinzip die ganze Zeit wirklich fokussiert das Schlachtfeld betrachten, damit du wirklich ohne Schaden rauskommst oder mit so wenig Schaden wie möglich. Und später im Spiel musst du dir genau überlegen, okay, der hat jetzt den großen Mecha-Roboter, was nehme ich von meine Bots? Okay, ich könnte hier den Panzer nehmen, aber ich könnte selber diesen Kampfsuit nehmen. Aha, der hat jetzt so einen Jumpsuit, da könnte ich auch meinen Jumpsuit nehmen. Okay, der hat einen Strandbuggy, okay, dann nehme ich halt meinen Strandbuggy und so weiter. Also man muss schon ein bisschen überlegen, wie man einen Schurken am besten überwältigt. Es gibt dann vor allem in der zweiten Hälfte vom Spiel ein paar fiese Nebenbosse, die schwieriger waren als die Endbosse vom Spiel, einfach weil die entsprechenden Fahrzeuge in meinem Rädchen nicht hochgelevelt genug waren. Aber ich habe es doch irgendwie gepackt. Also, um auf die Frage zurückzukommen, ich denke schon, dass das auch für Nicht-Toriyama-Fans absolut ein gutes Spielerlebnis ist.
Ich frage es vor allen Dingen deswegen, weil es sich ja gerade von dem Humor und auch von der Figuren-Darbietung halt sehr stark an Toriyama, ich meine, es ist ja seine Story und da hat er halt wieder seine früheren Dragon Ball-Anleihen drin gehabt, also gerade was diese, ich sag mal, seltsame Mad Max-Charaktere angeht und auch die Hauptfiguren, die halt wirklich sehr albern sind und so weiter. Es ist halt dieser gewohnte Toriyama-Humor, der in der Story drin ist und den das Videospiel auch 1:1 überträgt. Das muss man natürlich mögen, aber ich stimme dir zu, dass es auch so als RPG für sich tatsächlich funktioniert. Man muss kein Dragon Ball-Fan oder Toriyama-Fan sein, um dieses Spiel spielen zu können. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Leute sagen, was ist denn das für ein Blödsinn? Also allein vom Humor-Level her, ne?
Ja, wobei da der Humor, also man, Toriyama-Humor ist ja nicht gleich Toriyama-Humor, also man kann Dr. Slump nicht mit Dragon Ball vergleichen und Dragon Ball kann man dann später nicht mit Sandland vergleichen. Es ist schon deutlich abgeschwächter Toriyama-Humor. Es sind noch immer diese stoischen Mad Max-Figuren, so wie du sie nennst und so weiter. Und du merkst da, das ganze Sandland ist sehr stark von Mad Max inspiriert. Aber trotzdem ist es, ja, ich find's nicht typisch Toriyama, wenn man so will. Selbst was die Kämpfe und so weiter angeht, mit dem Beelzebub, das ist nicht typischer Toriyama-Energie-Beam-Kampf. Also das gibt's überhaupt nicht.
Nee, es ist Hand-zu-Hand-Combat, ne?
Genau, Hand-zu-Hand-Kombo. Einzig und allein, was ich wirklich sage, das, wo man wirklich Toriyama merkt, das sind die Fahrzeugdesigns, weil das ist bis ins kleinste Detail immer vom Toriyama irgendein Design, was er in der Vergangenheit gebracht hat.
Und ich finde das so toll.
Das ist großartig.
Ich finde, wenn man so diese Artbooks von Toriyama hat, wo er auch mit sehr viel mit Fahrzeugen gemacht hat, wenn er nur Dragon Ball Charaktere auf irgendwelche Fahrzeuge gesetzt hat, das sieht halt 1:1 so aus wie diese Fahrzeuge hier in dem Spiel. Ich finde das wirklich toll. Und auch das Gameplay, abgesehen von dem wirklich basic Kampf-Gameplay vom Beelzebub, was wirklich ist, mag ich das Gameplay unheimlich gerne, wie sich die Fahrzeuge bewegen, wie die sich lenken lassen, wie die sich spielen lassen, wie die sich fahren lassen, und fortbewegen und so weiter, finde ich das wirklich, wirklich gut. Also die haben wirklich ein sehr gutes Gameplay entwickelt für die Fahrzeuge, was auch wichtig ist, weil du halt so viel variieren musst mit den Fahrzeugen, um voranzukommen und ähnliches. Da muss das auch Spaß bringen, da muss das auch rund sein. Ich vergleiche es gerne mit den, um nochmal Spider-Man zu erwähnen, mit den Schwingen durch die Stadt. Das, wenn du ein Spider-Man-Spiel hast, muss dieses Schwingen durch die Stadt so viel Spaß machen, dass du das gerne tust, weil sonst hast du irgendwann keinen Bock mehr nach einer Stunde. Das haben die neuen PlayStation-Spider-Man-Spiele wirklich, wirklich gut gemacht. Und hier ist das ähnlich, nur halt in Bezug auf, wie die Fahrzeuge sich fortbewegen. Es macht wirklich Spaß, mit den Fahrzeugen durch die offene Wüste zu fahren. Und du bist dann nicht so wie, keine Ahnung, in einem anderen Spiel, wo du halt irgendwann sagst, oh, gibt's keine Schnellreise, ich hab keinen Bock mehr. sondern es macht Spaß. Das Handling, das Gameplay ist wirklich, wirklich gut.
Aber Six, da muss ich dir direkt was fragen, und zwar, weil du sagst Handling und so weiter. Du hast auf alle Fälle recht, das mit den Fahrzeugen, also ich habe kaum bis gar nie diese Schnellreise benutzt, einfach weil das Rumdüsen so viel Spaß macht. Aber ich wollte dir direkt fragen, hast du auch so große Probleme damit zu erkennen, ob du jetzt vorwärts oder rückwärts mit deinem Panzer fährst? Weil diese Steuerung, das war für mich schrecklich, weil du kannst dir dann später, du kannst im Spiel selbst lenken, also lenken tut man sowieso selbst, aber du kannst zum Beispiel einstellen, dass der Panzer von selbst fährt. Also er fährt immer geradeaus und du tust halt nur lenken rechts, links. Und jetzt, wenn der Panzer verdreht ist, was du aber nicht direkt siehst und auf dieses Auto fahren drückst, fährt er auf einmal rückwärts und du hast keine Ahnung, warum er jetzt auf einmal rückwärts fährt, bis der auffällt, ah ja, stimmt, er ist ja verkehrt rum. Und das passiert mir gefühlt jedes Mal, wenn ich auf dieses Auto Auto fahren schalte.
Ja, das kommt tatsächlich vor, aber das stört mich, hat mich jetzt nicht gestört tatsächlich. So, weiß ich nicht. Das... Aber ja, wie hätte man das anders machen sollen? Das Fahrzeug ein bisschen besser kennzeichnen, was vorne und hinten ist vielleicht.
Ja, vor allem, es war dann schon so schlimm, dass ich ganz am Anfang vom Spiel gedacht habe, okay, warum macht der Beelzebub jetzt auf einmal hinten die Luke vom Panzer auf, nachdem das Scharmützel fertig ist und der hinten rausschaut? Warum macht er den Kofferraum auf? Was soll der Schatz? Bis ich draufkomme, na halt, das ist vorne. Er macht vorne die Luke auf. Verdammt nochmal, warum steht der Panzer verkehrt rum?
Ja. Aber das macht dem Spiel selber tatsächlich keinen Abbruch. Also das ist auch.
Na, auf gar keinen Fall.
Vorne
ich habe mir nur gedacht, ich muss die wirklich fragen, ob nur ich so dämlich war.
Nein,
oder ob andere
passiert.
Leute auch so dämlich sind.
Das passiert. Weil das halt so ein ründliches Design ist, so, das ist ja, die Fahrzeuge sollen ja teilweise aussehen wie Wassertropfen und so, war im Manga zumindest so. Und das ist halt, das sieht da vorne und hinten ein bisschen gleich aus. Das ist, ich verstehe das absolut.
Dafür etwas, was ich ein bisschen short finde, also wir haben ja verschiedene Fahrzeuge, wir haben ja den Panzer, wir haben ja dieses Wüstenauto, was man auch im Manga sieht, dann haben wir dieses typische Bulma-Motorrad, später haben wir diesen Jump-Robot, also diesen Hüpfroboter, von dem gibt es dann eine upgradete Variante auch noch einmal, dann haben wir diesen Strand-Buggy und zum Schluss haben wir noch dieses Schwebeauto, was der Yamcha in Dragon Ball gehabt hat, wo man ja über Wasser fahren muss. Was ich tatsächlich vermisst habe, war, dass man gegen Ende vom Spiel ein Flugzeug freischaltet. Ich meine, es gibt Ende vom Spiel einen Abschnitt, wo du mit einem Überschallflugzeug tatsächlich unterwegs bist, um eben die Gegnerbasis zu infiltrieren. Aber selber bekommst du nie die Gelegenheit, wirklich ein Flugzeug zu bauen, damit du in dieser Sandbox über die Gegner wegfliegen kannst. Was ich als Belohnung für jemanden, der das Spiel komplett durchgespielt hat, hätte das großartig gefunden, vor allem wenn du später im Waldland unterwegs bist und du tatsächlich nur die verschnörkelten Pfade der Berge besuchen kannst, da war halt ein Flugzeug tatsächlich von Vorteil gewesen.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber vielleicht wäre das einfach halt noch eine Mechanik, die hätte programmiert werden müssen, wo die sich gesagt haben, ja, gab ja jetzt auch keine Vorlage mit dem Flugzeug, dann lassen wir das. Verstehst du, was ich meine? Also so als Erklärungsversuch?
Ja, ich verstehe. Ja, aber es gibt diese Überschallflugzeuge, wo man eben am Ende eins kapert, damit man in die Gegnerbasis kommt. Ja. Und es gibt sogar einen kurzen Gameplay-Abschnitt, wo man dieses Flugzeug lenken muss. Es ist halt so wie in Krieg der Sterne, wo man durch diesen Graben auf dem Todesstern fliegt. Ist es im Prinzip, da fliegt man durch die Berge vom Waldland durch. Aber selbst das Flugzeug dann auf der Map zu benutzen, das gibt's leider nicht. Und das find ich irgendwie short. Das ist, weiß ich nicht.
Da hat man
sich
schon gehofft,
dass es zum Ende die große Belohnung vom König vom Waldland gibt. Du kriegst dieses Überschallflugzeug. Viel Spaß.
Da hat er schon so eine Variation an Fahrzeugen und es ist ihm einfach nicht genug. Das sind die Österreicher. Die kriegen einfach den Hals nicht voll. Die wollen immer mehr. Ja. Es gibt leider keine deutsche Synchro. Es ist auf Englisch oder Japanisch spielbar, natürlich mit deutschen Untertiteln, wie es bei Bandai Namco bekannt ist. Was ich schade finde, gerade weil die Disney-Synchro ja ziemlich zeitnah rausgekommen ist, da hätte man einfach die Sprecher nehmen können und sagen, hier sprechen wir auch das Spiel ein, aber naja.
Ja, vor allem, weil wenn man die Disney Plus Serie komplett schaut, dann merkt man, das ist mit einem relativ kleinen Team entstanden, wo man sich denkt, okay, vielleicht haben sie dieses kleine Sprecherding genommen, weil das die Sprecher aus dem Videospiel sind und die hören wir später im Videospiel. Aber dann im Videospiel gibt es kein deutsches Synchro, das ist tatsächlich schade. Was man aber merkt, ist, dass die Übersetzungen im Videospiel auf Basis von der Disney Plus Serie entstanden ist. Oder aber, dass das Videospiel die Übersetzungen gehabt hat und dann an das Team von Disney Plus geschickt hat und die halt auf der Basis übersetzt haben. Weil wir haben in die deutschen Untertitel dann tatsächlich Schief und, was war das noch, Beels und so weiter und Lucifer für Beelzebubs Vater, was im O-Ton eigentlich zum Beispiel bei Beelzebubs Vater, der heißt eigentlich Satan im Original. Schief heißt eigentlich Thief, also das englische Wort für Dieb und so weiter. Da fand ich es dann cool, dass sie tatsächlich die Übersetzungen einheitlich gehalten haben.
War aber auch die Manga-Übersetzung. Bei Satan, Lucifer bin ich mir gerade nicht sicher, aber Schief war auch die Manga-Übersetzung.
Okay. Na, vielleicht haben sie sich einfach am Manga dann orientiert.
Würde mich gar nicht mal so wundern, weil Bandai Namco hat sich ja oft, wenn jetzt nicht neue Sachen rausgekommen sind, Bills und Goku Schwarz und sowas, haben sie sich ja oft an den Originalübersetzungen orientiert, die halt früher gemacht wurden. Könnte hier ja ganz genauso gewesen sein. Aber ja, trotzdem schade, dass es keine deutsche Synchro gibt.
Ja, aber ich denke, das wird sich in Zukunft da irgendwie ändern. Ich denke, dass in Zukunft vermehrt Bandai Namco-Spiele mit deutscher Synchro rauskommen. Weil, ich meine, du als Naruto-Fan warst ja, das letzte Naruto-Spiel ist, ich glaube, mit deutscher Synchro erschienen.
Ich habe es mir extra wegen der deutschen Synchro geholt, auch wenn ich es nicht lange gespielt habe, weil das Spiel scheiße ist. Aber es hat eine deutsche Synchro, wo man, ich sag mal, zu 85% auch den Originalcast drin hatte, gerade bei den Hauptfiguren. Ich meine, einige konnte man wohl nicht holen, da wurde umgesetzt, einige sind auch Ruhestand verstorben inzwischen und so. Aber zumindest der Hauptcast ist tatsächlich nahezu 1:1, wie es auch in der Serie ist, oder zumindest zuletzt war.
Genau.
Und ich dachte ja eigentlich, dass das so der Startschuss ist, ne? Dass Bandai Namco sagt, so, ab jetzt machen wir deutsche Synchros. Oder ich dachte zumindest, es ist der Testballon, aber es funktioniert in Deutschland. Und es hat ja funktioniert. Die haben ja die Synchro hinbekommen mit den Originalsprechern. Aber weder dieses Spiel, gut, man kann sagen, weil das jetzt kein großer Name ist, sondern eher ein Nischenspiel, dass man da jetzt nicht so viel Geld investieren wollte. Aber nicht mal Budokai Tenkaichi 4, also nee, wie heißt es? Sparking Zero wird eine deutsche Synchro bekommen, was sie jetzt auch nochmal offiziell bestätigt haben. Also nachdem es ja, nie angekündigt wurde, haben sie jetzt auch ganz offiziell auf Instagram, glaube ich, oder auf Twitter gepostet, nein, es wird keine deutsche Synchro geben. Und das wundert mich ja nach wie vor, dass sie Naruto das gemacht haben, das auch geschafft haben und dafür viel Lob bekommen haben und das dann nicht durchziehen bei anderen Franchises, gerade bei größeren, also Dragon Ball ist halt das größte überhaupt Anime-Franchise, neben One Piece. Aber nee, Bandai Namco.
Aber ich denke, das ist jetzt dann auch so ein bisschen das Zeichen, weil ich denke, Bandai Namco Deutschland würde nicht von selbst eine Mitteilung rausholen, na, es gibt keine deutsche Synchro, wenn sie nicht genug Anfragen deswegen bekommen haben. Ich glaube eher, dass jetzt dann das Zeichen gesetzt worden ist, die Fans wünschen sich sowas. Und ich glaube, beim nächsten großen Dragon Ball Spiel oder vielleicht beim nächsten großen One Piece Spiel kann man sich dann schon wieder eine deutsche Synchro erwarten und vielleicht auch bei anderen Bandai Namco-Titel, weil sie draufgekommen sind, okay, die deutsche Käuferschicht, die wertschätzt es dann doch, wenn wir eine deutsche Synchro in Auftrag geben.
Ich weiß es nicht. Wir reden von Bandai Namco, die seit 10 Jahren stur mit Bills und Goku Schwarz und so weiter arbeiten, die nicht mal darauf achten, dass sie mal die Namen anpassen daran, wie das tatsächlich übersetzt wurde inzwischen in Manga und Anime und so weiter. Bandai Namco ist ja ein bisschen, stur, sagen wir mal so. Aber dein Wort in Gottes Ohr. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass wir zukünftig mehr deutsche Synchro in Anime-Spielen von Bandai Namco bekommen. Wir werden es sehen. Aber hier ist es leider nicht so. Man hat die Wahl zwischen Englisch und Japanisch. Wobei, wenn man kein Japanisch kann, ist natürlich doof, wenn man die ganze Zeit die Untertitel lesen muss. Ja gut, wenn man kein Englisch kann, ebenso, aber das Problem habe ich nicht.
Okay. Ja, aber ich muss sagen, ich habe das Spiel, also ich spiele generell so japanische Anime-Spiele immer japanisch mit deutschen Untertiteln. Und ich fand es da bei Sandland eigentlich gut. Also die Untertitel waren nicht zu sehr, also das waren relativ kurze Sätze, nur die Zwischensequenzen, das war halt recht schnell zu lesen, wo automatisch der Text weiterläuft. Aber sonst fand ich das eigentlich deutlich besser als, ich habe zwischendurch einmal auf die englische Synchro umgeschalten. Das hat mir gar nicht gefallen. Also da bin ich froh, dass ich es auf Japanisch gespielt habe.
Ja, das ist meist so. Ich spiele auch lieber auf Japanisch, also auch Kakarot oder Fighters und sowas, weil die englische Synchro von Dragon Ball und von anderen Anime-Serien ist jetzt nicht so das, was ich als gut bezeichnen würde. Davon abgesehen hätte vielleicht auch eine deutsche Synchro einigen, ich sag mal, Sätzen gut getan, die sich sehr oft wiederholt haben. Also ich weiß nicht, wie oft ich gelesen habe, wie nennt man weiblichen Kaktus Kaktussi. also beim ersten Mal ganz lustig, beim 500. Mal denkt man sich auch, okay, könnt ihr da nicht ein bisschen Variation reinbringen in Untertiteln bei den Wortwitzen da? Aber naja, gut. Worüber können wir sonst noch reden? Hast du noch etwas?
Ja, eine Spielermechanik, die mir auch sehr gut gefallen war, war, wie erwähnt, früher, die Party hatte dann später ihre Basis, die Stadt Spino, die man im Prinzip vom Boden auf hochbaut. Und das fand ich klasse, dass man mit Nebenquests, wenn man die erfüllt, eben mehr Bewohner für die Stadt organisiert und dementsprechend die Stadt erwächst und man nicht mehr auf der ganzen Map rumcruisen muss, um Ressourcen zu suchen, sondern irgendwann dann diese Verkäufer und so weiter in der Stadt sind und du die Ressourcen vor Ort kaufen kannst, um eben bessere Bots zu bauen, was richtig klasse war. Das hat mir gefallen und vor allem ist es schön, nachdem in Sandland eben das Wasser zurückgekehrt ist, dass dann wirklich so ein Fluss durch die Stadt geht und du das bewundern kannst, wie die Leute sich freuen und so weiter. Das war klasse. Also die Nebenquests haben mir deswegen so viel Spaß gemacht bis zum Schluss. Ich habe leider nicht alle gemacht, weil ein paar fehlen mir noch, aber jetzt habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt ein bisschen eine Pause von Sandland. Aber es hat einfach Spaß gemacht, diese ganze Stadt zu sehen, wie diese Stadt wächst und gedeiht und man mit den Einwohnern besser bekannt wird und alle so sagen, okay, am Anfang, oh, Dämon, Dämon, und dann zum Schluss, hey, Pilz, müsst ihr heute Abend bei uns essen? Das ist einfach so cool. Das hat mir gefallen.
Ja, Max hat sich dann dahingestellt, hat gesehen, wie die NPCs sich gefreut haben, hat gesagt, ja, freut euch, das ist alles mein Werk. Ihr könnt mir danken. Ich habe euch gerettet. Ich habe das Wasser zurückgebracht. Ja, das ist.
Und jetzt stellen wir uns alle Max vor, wie auf der Insel von Castaway mit Tom Hanks. Ich habe Wasser gemacht!
Ich war das. Ui, ui. Hast du auch einen Wilson?
Das willst du nicht wissen, André.
Hast du bei Wilson unten ein Loch reingebohrt für einsame Stunden? Oder warum willst du das verheimlichen? Aber auch das will ich nicht wissen. Also wenn ich hier die Schildkröteninsel aufräume und dann nehme ich hier den Ball hoch und dann suppt da irgendwas raus und ich dann nur so.
Ja, Igitt, was ist denn das?
Ja, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das will man nicht.
Vielleicht, was man noch erwähnen kann, etwas, was wir von Dragon Ball Super schon kennen, ist, dass offensichtlich, so wie bei Dragon Ball Super, der Toyotaro und die Anime-Crew haben beide nur einen Outline gehabt von der Story und jeder hat im Prinzip machen können, was er wollte, mit ein paar Eckpunkten, an die er sich halten muss. Das ist beim Sandland-Videospiel in dieser Waldland, in diesem Waldland-Abschnitt genau gleich. Also, leider, wenn man den Anime kennt, weiß man nicht automatisch, wie das im Spiel läuft und umgekehrt. Ah, also André, du wirst, ich weiß nicht, ob du das Videospiel noch weiterspielen wirst, bis du den Anime schaust. Aber du brauchst da keine Sorgen machen. Der Anime hat, die zweite Hälfte ist völlig anders als das Videospiel.
Okay.
Also es sind gewisse Eckpunkte. Du hast zum Beispiel zwei neue Schurken. Das ist der Muniel, ein abgestürzter Engel.
Uh-huh.
Und ein Widersacher für ein Bild, den er eben am Ende noch einmal bekämpfen muss und eben einen neuen General, gegen den du kämpfen musst, den General Brack, General Brett, so ein Halb-Cyborg, und die ganze Handlung mit D2 wird in beide Adaptionen völlig anders gehandhabt. In der Serie ist halt dieses mysteriöse Komplott rund um die Königsfamilie viel mehr im Vordergrund. Und im Videospiel ist halt mehr im Vordergrund diese ganze Welteroberung durch das Waldland.
Okay. Das ist interessant. Ja, wahrscheinlich hat Toriyama das nicht anders gemacht als bei Dragon Ball Super, sondern einfach die grobe Story vorgegeben, die Charaktere gestaltet und ein paar Eckpunkte gegeben, wie wo man hin soll und wie man vom Punkt zu Punkt kommt, haben denn die Autoren sich selbst ausgedacht.
Genau, vor allem im Videospiel gibt es da noch zusätzliche Charaktere, die im Anime überhaupt nicht vorkommen, aber eigentlich mit der Story komplett verwoben sind, wo ich mir denke, okay, passt, der Anime hat sie nicht eingeführt, weil wahrscheinlich, wie viele Folgen hat der Anime? 13 oder 20
ich
oder so?
Nicht. Ich glaube, das waren 13, die ersten 6 waren, glaube ich, die Manga-Story und danach war dann halt quasi der zweite Teil die neue Story.
Ja, und ich glaube einfach, dass die nicht genug Zeit gehabt haben, um diese Figuren korrekt vorzustellen, weil es ist offensichtlich, alle drei zusätzlichen Charaktere, die es in dem, im Videospiel gibt, die sind offensichtlich Toriyama-Figuren, die er geschrieben hat, weil ja typische Toriyama-Figuren halt sind. Aber in der Anime-Serie kommen sie überhaupt nicht vor. Und irgendwie vermisse ich sie jetzt im Anime. Ich müsste mir den Anime noch einmal anschauen, um sicher zu gehen, ob sie wirklich so ein großes Loch hinterlassen. Aber ich vermisse sie dann trotzdem. Gerade ihre Bosskämpfe sind richtig klasse und waren deutlich herausfordernder als die finalen Bosskämpfe gegen den abgestürzten Engel Muniel und den General Brad.
Dann kannst du dich ja darauf freuen, die Anime-Serie nochmal zu gucken, wenn wir die dann auch im Podcast besprechen wollen. Was wir tun wollen.
Mhm.
Wo du jetzt sagen musst, ja, da bin ich auf jeden Fall dabei.
Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Juhu, yippie, jaha.
Ja, gibt's denn sonst noch etwas zu dem Spiel hier? Ich wäre mit meinen Notizen nämlich ziemlich durch. Ich habe alles erwähnt, was ich erwähnen wollte. Tolle Optik, nettes Gameplay, Fahrzeuge toll. Dann hast du schon über das Aufrüstsystem und das Skillsystem und so weiter gesprochen. Und storymäßig haben wir, glaube ich, auch alles erwähnt. Ich weiß nicht, hast du noch etwas, wo du sagst, das muss erwähnt werden?
Ich überlege gerade, aber mir fällt eigentlich auch nichts ein. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das Videospiel gezockt habe und das sind tatsächlich die Stunden, die vermisse ich nicht, weil das waren wirklich spaßige Stunden vor der Glotze mit diesem Videospiel. Es macht Spaß. Ich kann das wirklich jedem nur empfehlen und aktuell ist das Videospiel, was ich gesehen habe, gerade -20% in alle Stores und so weiter. Also wenn nicht jetzt, wann dann, wollt ihr zuschlagen? Es macht Spaß. Wenn ihr Dragon Ball Fans seid, es gibt so viele kleine Easter Eggs zu Dragon Ball im Videospiel, wo man immer schmunzeln muss, sei es von den Fahrzeugen, Nebencharaktere, die man schon aus Dragon Ball kennt und so weiter. Es ist einfach klasse und es macht Spaß. Klar, das Kampfsystem mit dem Beelzebub ist ein bisschen repetitiv und nicht gerade atemberaubend, aber die Schlachten machen Spaß.
Das klingt gerade schon wieder ein Endfazit, ne?
Achso, mal Entschuldigung.
Lass uns einmal die Eckdaten herunterrasseln und dann noch ein Fazit ziehen.
So. Okay.
Du warst ja gerade schon so im Fazitmodus, deswegen.
Verdammt.
Hey, ihr da. Hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. Kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast? Den findet ihr nämlich auf www.kame-hame-h.de.
Und bei Spotify, bei iTunes, auf YouTube und...
Hör auf, mich zu unterbrechen!
Entschuldigung.
Das, was Kakarott gerade sagte. Außerdem findet ihr auf der Website Verlinkungen zu Facebook, Twitter, Instagram...
Und der Kamehameha-Podcast-Android-App, die ich übrigens sehr empfehlen kann.
Willst du jetzt hier übernehmen, oder was?
Von mir aus? Also... Auf der Webseite könnt ihr jede einzelne Folge anhören, kommentieren oder eure Grüße in dem Gästebuch hinterlassen. Außerdem findet ihr dort noch die Kontaktdaten und den RSS-Feed. Habe ich noch was vergessen?
Ja, zum Beispiel, dass man über mail@kame-hame-h.de Kontakt aufnehmen oder eine Sprachnachricht über den Voicemail-Button versenden kann. Darüber hinaus gibt es noch die Facebook-Gruppe sowie den Discord-Server von Dragon Ball Deutschland. Und nicht zu vergessen, sollte man dem Podcast was Gutes tun wollen, kann man ihn sogar auf Patreon unterstützen.
Das sind mir einfach zu viele Infos, das kann ich mir ja nie alles merken.
Und deswegen bin ich die Nummer 1 im ganzen Universum.
Ha, na das wollen wir doch noch mal sehen.
Na komm, zeig mir, was du kannst.
Kamehameha!
Und jetzt, wo wir die Eckdaten hinter uns haben, will ich dich nicht nochmal unterbrechen. Gib uns mal dein Fazit, also führ nochmal aus, was du eben sowieso schon gesagt hast und bewerte mal bis zu 10 Punkten.
Okay, hoffentlich erinnere ich mich noch an all das, was ich gerade gesagt habe. Ja, genau. Auch wenn das Spiel gerade bei den Beelzebub-Kampfabschnitte sehr repetitiv ist, auch die Schleicheinlagen vom Beelzebub eher mäßig sind, gerade dieses Kampfsystem mit den Fahrzeugen macht Spaß, die Welt zu erkunden macht Spaß, die Charaktere kennenzulernen, die Story, sei es der erste Abschnitt aus dem Manga oder der zweite Abschnitt, der extra für das Videospiel und für ein Anime gemacht worden ist. Es macht einfach Spaß, diese Welt zu ergründen, und ich hoffe, dass dieses Videospiel nicht unser letzter Abstecher nach Sandland ist. Oder wenn es ist, dann ist es auch wert. Auch wenn es ein paar Kleinigkeiten gibt, die man noch ausbügeln hätte können, wie zum Beispiel den rückwärtsfahrenden Panzer und so weiter. Aber es macht Spaß. Es ist tatsächlich so, die 30 Stunden, die ich reingesteckt habe, die waren es mir wert. Und wahrscheinlich werde ich die restlichen Nebenquests in ein paar Wochen sowieso noch nachholen. Und vielleicht fange ich das Spiel sogar noch einmal von vorne an. Vielleicht gibt es sogar sowas wie ein neues Spiel Plus. Muss ich schauen, weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Es ist klasse, es gefällt mir. Schlagt es zu, jetzt gerade, wenn es im Angebot und so weiter ist. Und von der Punktezahl her, 10 von 10 kann ich nicht geben, weil eben ein paar Kleinigkeiten sind, die das Spiel runterziehen. Ich würde sagen, es kriegt von mir dieses Gesamtpaket 8 von 10 Punkte.
Oha. Ja, da bist du ein bisschen positiver gestimmt als ich, weil ich finde, als das Spiel rauskam und dann um die 60 Euro gekostet hat, ich finde den Preis nicht gerechtfertigt für das Spiel, weil das Spiel ist dafür doch ein bisschen kleiner, als ich dachte. Aber nicht schlecht. Also, ich sag mal so, wenn ihr es für unter 30 Euro bekommt oder bis 30 Euro, nimmt es auf jeden Fall mit. Dafür, das ist es auf jeden Fall wert. Es macht Spaß, wie du auch schon sagst. Ich mag diverse Mechaniken im Spiel. Ich mag die Optik unheimlich gerne. Es macht Spaß, die Open World. So karge das Sandland auch ist, macht es Spaß, das zu erkunden. Es macht total Spaß, die Fahrzeuge zu benutzen. Ja, das Kampfsystem ist halt, da musste halt noch ein Kampfsystem für die Charaktere mit rein, weil ist halt so, dementsprechend ist es auch Wegwerfprodukte, bla, und es gibt ein paar Missionen, die sind doof, so Stealth-Missionen und so weiter, aber es gibt auch coole Abschnitte, so mit Jump'n'Run und ähnliches. Es ist Abwechslung da, auch wenn nicht jede Abwechslung jetzt so positiv ist. Ich würde das Spiel jetzt als RPG nicht besonders in den Himmel loben, weil es ist unterm Strich einfach wie ein JRPG halt ist. Also da sind die viele Quirks und viele Mechanismen, die man kennt, sind ihr auch drin. Es erfindet jetzt nichts neu, aber in dem, was es ist, als Manga-Adaption mit einer wirklich hübschen Optik, die diese Manga-Story und vor allem auch die zweite neue originelle Story von Toriyama umsetzt, ist es nett, es macht Spaß, es ist nicht komplett rund, es ist nicht komplett perfekt, aber ich würde da 7. Ja, ich habe einen guten Tag, ich gebe 7 von 10. Ich hatte überlegt, ob ich 6 von 10 gebe. Also so überdurchschnittlich. Ja,
6 von 10 ist es nicht.
Also so überdurchschnittlich. Aber alleine, weil ich das optisch so gerne mag, und das ist wirklich einer der großen Pluspunkte für mich, gebe ich die 7 von 10. Das ist nochmal der Oberpluspunkt obendrauf für mich. Also es macht Spaß, es erfindet jetzt nichts neu, es ist jetzt auch nicht ein Spiel, wo ich im Gegensatz zu dir jetzt sagen würde, das muss ich jetzt unbedingt nochmal spielen, wenn ich es durch habe. Aber man kann es mal gespielt haben, es macht Spaß, es sind nette Charaktere, es sind nette Ideen, es sieht toll aus. Wenn ihr das für einen günstigen Taler, sagt man ja, bekommt, jetzt nicht unbedingt für den Einführungspreis von 60 Euro, sondern ein bisschen günstiger, definitiv mitnehmen, hat man nette 20, 30, 40 Stunden nebenbei zu spielen, und es tut nicht weh, es macht Spaß, ja.
Und vielleicht noch ein ganzer großer Pluspunkt bei dem Spiel: wenn du das Spiel kaufst, hast du das komplette Spiel. Es gibt keine DLCs, es ist die komplette Handlung vom Manga plus mehr. Man hat einfach alles in dem Spiel, und es ist ja das Ende
lässt schon. Es gibt aber so eine Deluxe Edition, wo irgendwie noch.
Ja, aber das, Das sind nur zusätzliche Skins, genau, ja, ja. Das sind nur Gegenstände dabei, die du aber nicht wirklich fürs Hauptspiel brauchst.
Ja.
Also sei es dahingestellt. Das Ende lässt ein bisschen offen, dass es die Handlung ein bisschen weiterführen könnte. Aber so wie das Spiel jetzt ist, ist es fertig. Und ich finde das großartig. In einer Zeit, wo jedes kleine Dreckspiel irgendein DLC kriegt und die Handlung aufwertet. Ich meine, wir haben mal vor kurzem erst über Kakarot gespielt, wo ich gesagt habe, jetzt mit die DLCs ist für mich das voller runderes Paket, dass es ein Space-Spiel war. Du hast da mit Sentinel genau das Gegenteil. Das Space-Spiel ist eine runde Sache. Ich brauche da nicht mehr. Es macht von Anfang bis Ende Spaß.
Ich habe gerade letztens gelesen, da hat mir jemand einen Link geschickt, das von Dragon Ball Kakarot. Tatsächlich irgendwie ein Code gefunden wurde, dass da das nächste DLC wohl ein Daima-DLC sein wird.
Okay, interessant. Ja.
Also jetzt nichts offiziell bestätigt, ne? Ist jetzt nur irgendwie Data-Miner irgendwas im Code gefunden, bla. Aber das soll wohl auf Dragon Ball Daima-DLC hindeuten. Können wir gespannt sein. So, wenn wir schon bei Videospielen sind, kann man das auch mal kurz erwähnen. so viel zu Sandland im Videospiel. Das heißt, für uns bleibt Sandland-mäßig nur noch die Anime-Serie offen. In dem Film brauchen wir ja nicht besprechen, wenn wir die Anime-Serie besprechen, weil ist ja der Film nur in länger. das werden wir in Zukunft auf jeden Fall noch tun. Und bis dahin würde ich sagen, ziehen wir uns unsere Mad Max-Klamotten.
Frage.
Oh, ja, bitte.
Bevor du abmoderierst, eine Frage noch an die André.
Ja.
Nachdem wir jetzt einen Akira Toriyama-Manga aus der Versenkung geholt haben und daraus ein riesengroßes Medien-Franchise gemacht haben, meine Frage an dich, wie sieht die Zukunft aus? Glaubst du, dass wir als nächstes ein Kajika-Film oder Videospiel sehen, ein Nekomajin, Anime-Serie, whatever. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass als nächstes Kajika auf der Bildfläche erscheint. Oder ist es doch Gogo Eggman oder Cashman?
Ich glaube, Nekomajin hätte als so ein OVA, glaube ich, am meisten Potenzial, dass man da irgendwie was macht. Ich glaube, die übrigen Geschichten, ich weiß, was ich cool finden würde, ist, wenn man diese ganzen Short Stories von Toriyama nehmen würde, also jetzt Sandland mal ein bisschen ausgeklammert, weil das ist ja jetzt schon so ein multimediales Franchise geworden. Aber alles, was noch übrig ist, wie du schon sagtest, so Dragon Boy, Goku Eggman, Kajika und so weiter, und daraus eine Anthology-Serie machen würde. Also so vielleicht in Doppelfolgen jeweils eine Short Story und dann irgendwie so 10 Episoden und das dann einfach World of Toriyama nennen oder so. Das fände ich ganz cool. So einfach so eine kleine Anthology-Serie, die in sich geschlossen ist, wo dann die Short-Stories quasi ja in Serienform dargeboten werden.
Das wäre gar keine blöde Idee. Sowas hat sie zum Beispiel von bei Detektiv Conan ergeben, vom deren Manga Gosho Ayama oder so ähnlich heißt, Entschuldigung, wenn ich da jetzt den Namen drangsaliere. Aber da hat es auch so eine Short-Story-Anime-Serie gegeben, wo sie eben so Kurzgeschichten von ihm adaptiert haben und das hat da richtig cool ausgeschaut.
Ich musste da es gab mal von Philip K. Dick so eine Anthology-Serie, wo sie halt diverse Kurzgeschichten von Philip K. Dick genommen haben. Du weißt Philip K. Dick, ne? Das ist ja hier. Do Androids Dream of Electric Sheeps oder so Vorlage für Blade Runner und sowas. Der hat ja ganz, ganz viele berühmte Geschichten geschrieben, die in Filmen meist anders betitelt umgesetzt wurden. Und da gab es vor ein paar Jahren auch so eine Anthology-Serie, wo diverse Kurzgeschichten für ihn Folge für Folge umgesetzt wurden. Sowas dachte ich halt, ne? Aber ja, könnte man machen, ob es soweit kommt, wer weiß. Wir wissen es nicht. Aber da darf ich jetzt abmoderieren?
Ja, jetzt dann Vorhang, der Vorhang schließt sich. Spot auf André, Abmoderation und los.
So, dann ziehen wir uns jetzt unsere Mad Max-Klamotten an, schwingen uns in die Donnerkuppel und trinken noch ein bisschen Wasser. Oder irgendwie so. Was hältst du davon? Hör auf, mich auszulachen.
Ich bin schon richtig furioso auf das Ganze.
Ja, ich meine, du bist ja der sprichwörtliche Mad Max. Da habe ich ja genau den richtigen an der Seite. Dann Du als Mad Max, ich schneide mir gleich noch den Arm ab und dann geht's los und wir finden die geheime Quelle.
Yay!
Yay! So, verrückter Max, sag doch mal tschüss.
Sag doch mal tschüss.